Erlaubt, dass ich ein paar Minuten was zu Büchern, Literatur sage,
Ja,
während der Roger mir das hier fertig macht. Ich bin überhaupt kein Spezialist in die digitalen Dinge. Ja, super, super, super. Ja, prima, das schaffe ich noch. Ich habe es lieber mit Büchern zu tun und möchte einmal sagen, wie der Büchertisch da, wir haben ja noch nie so viel Platz gehabt. Das sieht so gewaltig aus da drüben. Und da kann man sich auch verirren. Also, da ist einmal in der Mitte ein Büchertisch nur mit Büchern und DVDs von Roger. Das habt ihr vielleicht gesehen. Und da solltet ihr ein bisschen drauf achten. Und alle die Bücher, die erwähnt wurden von ihm, die kann man dann sich ansehen und wenn man möchte, mitnehmen. Wenn man kein Geld mehr hat, dann können wir auch einen Betrag notieren und schicken euch eine Rechnung zu. Dürfte also kein Problem sein. Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Gerade die Geschichte des Daniel mit den Jahrwochen wird hier sehr ausführlich erläutert. Nur noch mal zur Information: Jerusalem, Hindernis für den Weltfrieden, das Drama des jüdischen Tempels. Wer sich da informieren möchte und das noch einmal wiederholen und ausführlicher lesen möchte, 7,90 €, das kostet nur 2,90 €. Dann neu von ihm ist das Buch, oder relativ neu, ich glaube 2 Jahre alt, und er kam nach Jerusalem, die Passionswoche des Herrn Jesus Christus von ihrem jüdischen Hintergrund neu betrachtet. Das sind also die letzten Tage des Herrn vor seiner Kreuzigung. Welche alttestamentlichen Stellen sich da erfüllen, was damals auch in den Psalmen gesungen wurde, in den Synagogen und so weiter, ist also sehr, sehr interessant, das so zu verfolgen, gerade in der Passionswoche. Kostet 3,90 €, ist auch farbig illustriert. Und dann gibt es einige DVDs, wo ein Überblick gegeben wird, der chronologische Plan der Offenbarung. Das ist also eine grobe Übersicht über das, was wir dort geschrieben finden. Die kosten alle 8 €. Dann gibt es eine etwas ausführlichere, was bald geschehen muss, die Offenbarung im Überblick, 3 Vorträge. Das ist ein bisschen teurer, 16 €. Und dann, wer viel Zeit, Mut und Interesse hat, der kann sich dann auch die Offenbarung Kapitel um Kapitel ansehen. 11,5 Stunden, also eine ganze Menge. Für 20 €, wer da Gefallen dran hat und sich interessiert, der sollte auch dazu greifen. Ich kann jetzt nicht alle Bücher von ihm vorstellen, auch das ganz dicke neue, der Messias im Tempel, hochinteressant. Da geht es also nicht nur um die Zukunft, sondern auch, wie sich die Verhältnisse damals in Jerusalem verhalten haben, zur Zeit, wo der Jesus lebte, mit sehr, sehr vielen Informationen. Das ist ja eine Art Lexikon, was man nachgucken kann. Das also mal grob. Das ist der Tisch in der Mitte. Dann ist beim Ausgang ein Tisch, der steht kostenlos und das meinen wir auch so. Bitte nehmt die Sachen mit. Das ist kein Schrott, den würden wir entsorgen. Sondern das sind Bücher, die wir in Überfülle da haben. Und bevor der Herr kommt, wollten wir die nicht einfach nur den Papierhändlern überlassen, sondern dann sollen die gelesen werden. Ein kleines Büchlein von McDonald's. Es gibt einen Weg zurück. Das ist zum Verteilen an solche, die einmal einen Anfang mit dem Herrn gemacht haben, aber dann zurückgegangen sind in die Welt oder resigniert haben. Also eine mutmachende Schrift, die man weitergeben sollte, aber ganz gezielt natürlich. Dann Corona, das ist keine Information über Corona, über die Gefährlichkeit oder was weiß ich, sondern wie gehen wir als Christen mit diesem Problem um, das Gott zugelassen oder gefügt hat. Das ist also eine seelsorgerliche Hilfe. Also bitte nicht als Informationsschrift weitergeben, dafür ist sie an sich nicht gedacht. Und dann haben wir noch ein Büchlein da, Ihre Lampen verlöschen. Einige von den älteren Geschwistern werden das vielleicht noch kennen, das gibt es bestimmt schon 50 Jahre. Also als ich Jugendlicher war, da gab es das auf jeden Fall schon. Also da müssen das schon 60 Jahre her sein. Ihre Lampen verlöschen, das ist eine Erzählung aus Norwegen von einem recht bekannten Evangelisten, Löfgren. Und er schildert so eine evangelikale Gemeinde, eine Mustergemeinde mit wunderbarem Chor und mit einem tollen Prediger und mit allem drum und dran, was Atmosphäre vermittelt, Evangelisation, Erweckung. Und nur ein alter Bootsbauer, der sitzt da und weint innerlich, weil er merkt, ihre Lampen verlöschen. Das sind die törichten Jungfrauen. Wir haben ein tolles Bekenntnis, strahlt alles nach außen hin, aber in Wirklichkeit ist das alles nur heiße Luft. Und dann wird die Auseinandersetzung mit diesen Bootsbauern geschildert über viele Seiten. Sehr spannend, sehr ergreifend und sehr aktuell für unsere Zeit, wo wir auch sehr, sehr viel heiße Luft in unseren Gemeinden haben und auch viele, die ein Bekenntnis haben, eine Lampe haben, aber vom Heiligen Geist, der den Herrn verherrlicht, ist leider so oft wenig zu sehen. Auch kostenlos sollte man auch gezielt weitergeben, aber alle, die gläubig sind, die werden sich freuen. Das ist wirklich gut geschrieben und wichtig. Könnt ihr gerne mehrere Exemplare nehmen, solange Vorrat da ist. Und wenn ihr möchtet, können wir euch auch noch 20, 30 nachschicken, portofrei. Es geht darum, dass die Sachen gelesen werden. Das wäre das. Ja, dann liegt auf dem Büchertisch kostenlos auch Fest und Treu. Manche von euch kennen das vielleicht, alle 3 Monate erscheint das mit Buchrezensionen, immer auf 3 Seiten, was es an neuen Büchern gibt, empfehlenswerte Bücher, manchmal auch kritische Bücher, die dann betrachtet werden. Dann Bibelarbeiten jedes Mal, Missionsberichte in diesem Heft, China, wie sieht es im Moment aus, und Kuba, ganz große Not. Ukraine wird sicherlich im nächsten Heft drin sein. Dann ungewöhnliche Bekehrungen, meist immer eine sehr originelle Bekehrungsgeschichte, manchmal aus alten Zeiten, manchmal ganz aktuell. In diesem ist ein ehemaliger Satanspriester, den ich im Dezember kennengelernt habe in Kuba. Eine ganz spannende Geschichte. Der hat früher als Satanist Trompete geblasen in seinem Blasorchester. Und als er mir sah, ist 79 Jahre alt inzwischen, seine Geschichte erzählte, dort in Kuba unter einem Baum, da sagt er zum Schluss, ja, damals habe ich Trompete geblasen, wie gerne würde ich eine Trompete jetzt für unseren Herrn blasen. Da haben wir gesagt, das werden wir sicherlich lösen können, das Problem. Das haben wir ihm natürlich nicht gesagt, aber gedacht. Und nach diesem Zeugnis in Fest und Treu, ich weiß nicht, wie viele Briefe kamen, so viele Trompeten können wir gar nicht nach Kuba schicken. Der kann dann ein Blasorchester dort aufmachen. Aber ich finde das unheimlich schön, wie viele darauf reagiert haben. Und jetzt müssen wir nur sehen, wie wir die dann irgendwann mal darüber kriegen. Dann aber auch zeitkritische Artikel. Zum Beispiel war da jetzt einer drin, was ist mit den christlichen Verlagen los? Diversität ist ja heute in der Politik und in der Pädagogik ein großes Thema, aber leider inzwischen auch in den Evangelikalen. Und da geschieht es, dass also in einem Verlag ganz großartige bibeltreue Literatur herauskommt und im gleichen Verlag genau das Gegenteil, wo der Sühnetod Christi geleugnet wird, die Auferstehung geleugnet wird oder relativiert wird, die Jungfrauengeburten, all diese Dinge, alles in einem Verlag. Und dann unterstützt dann auch von Verbänden, FEG und EFG, also evangelisch-freikirchliche Gemeinden, die meinen, dass das ein Unterrichtsmittel sein sollte für Jugendstunden und dergleichen mehr. Also das ist ein fürchterlicher Wahnsinn. Gut, viele haben darauf hingewiesen und der Verlag hat dann gesagt, ja, wollen wir es auch nicht nochmal machen, so ungefähr. Sie hätten gedacht, das wäre doch bei der Vielfalt ganz gut, wenn man verschiedene Meinungen hört und so weiter. Aber anstatt, dass sie die Dinge entsorgen und vernichten, werden die weiterhin angeboten, bis die Auflage zu Ende ist. Und das finde ich auch ganz betrüblich, sodass ihr merkt, dass dieser Einfluss der Diversität der Welt, diese Toleranz, völlig verrückte Toleranz, auch in unseren Verlagen Einzug hält und man wirklich genau hingucken muss. Man kann nicht mehr darauf vertrauen, da steht Hänseler drauf oder Brockhaus drauf und dann ist das gut. Das war einmal auch relativ gesehen, aber im Allgemeinen schon. Heute muss man wirklich genau hingucken. Und dazu sollen solche Artikel dienen. Ihr könnt das Heft kostenlos beziehen. Ihr kriegt auch keine Zahlkarte oder sonst was. Wenn ihr das haben möchtet, da ist eine Liste, da kann man sich eintragen, dann werdet ihr da in Zukunft auch bedient. So, jetzt bin ich schon fast fertig mit meiner Vorrede. Dann liegt mir noch etwas, da ist dann eine Wand nur mit Sonderangeboten und dabei ist ein Buch Hudson Taylor in relativ großen Mengen. Das kostet normalerweise 9,90 Euro, das bieten wir zur Schutzgebühr von 1 Euro an. Und zwar aus folgendem Grund. Vor einer Woche genau hatten wir einen Jugendmissionstag, da wurden wir eingeladen Übrigens da hinten der Aaron, das ist der Enkel von Martin Fenner, der an der Tür sitzt, der große Herr mit den dunklen, krausen Haaren. Martin lässt herzlich grüßen, ich habe heute Morgen noch mit ihm gesprochen. Ich habe ihn gefragt, hast du noch irgendwas mitzuteilen den Geschwistern? Auch sagt er, sein Lebensmotto wäre, alles vermache ich in dem, der mich kräftigt, Christus, das wollte er euch mitgeben. Ansonsten euch ganz, ganz herzlich grüßen. Ihr wisst, dass seine Frau Parkinson hat und sie oft fällt und er muss dann doch in ihrer Nähe sein und ihm ging es wohl in den letzten Wochen auch nicht so ganz gut. Deswegen hat er vorgezogen, dieses Jahr nicht zu kommen, vielleicht, so Gott will, dann im nächsten Jahr wieder. Und dann werde ich zu Hause bleiben, damit wir uns dann abwechseln. So, jetzt zurück zu dieser JUMICO, Jugendmissionskonferenz. Da waren 400 bis 500 junge Teenager bis 25 Jahre zusammen. Thema Jugendmission. Von 7 Uhr abends bis um 11 Uhr ging das. Ich hatte, wir hatten einen Berg von diesen Büchern auch mitgebracht, weil wir dachten, Jugendmission, das könnte eine gute Hilfe sein, das Leben von Hudson Taylor. Und wir haben festgestellt, dass bis auf ein paar wenige den Namen Hudson Taylor noch nie gehört haben. Ich wusste überhaupt nicht, was sie mit so einem Buch anfangen sollen. Jetzt will ich euch nicht in Verlegenheit bringen und euch fragen, wer kennt Hudson Taylor, wer hat die Biografie mal gelesen? Aber es gibt, meine ich, Dinge, die muss man einfach wissen, allgemein wissen, dass es eine Schweiz gibt und dass es begreifen. Und gerade solche jungen Leute, die Interesse haben für Missionen, die müssten doch eigentlich wissen, wer der Pionier in China war und der dort die China-Inlandmission gegründet hat und den Gott gebraucht hat, dass da wirklich Tausende und Abertausende von Gemeinden entstanden und Menschen zum Glauben gekommen sind, nicht durch ihn, sondern auch durch alle, die dann später gekommen sind in der China-Inlandmission, heute heißt sie Überseeische Missionsgesellschaft, um dort die Chinesen zu evangelisieren. Und hier wird geschrieben, wie ein junger Mann in einem gläubigen Elternhaus, ihr kennt ja wahrscheinlich die Geschichte, wie die Mutter beschlossen hat an einem Tag, ich werde nicht aufhören zu beten, bis dass der Hudson, damals 15 oder 16 Jahre alt, zum Glauben kommt. Und weit entfernt von ihm liegt der Hudson tatsächlich auf den Knien und bittet um Vergebung seiner Sünden. Und das Gebet wurde an diesem Tag erhört. Und seitdem hat sich der Hudson Taylor vorbereitet auf China. Schon mit 17 Jahren hat er alle Informationen gesammelt, die er irgendwie über China kriegen konnte. Es war bis dahin ein verschlossenes Land, weithin. Vor ihm war ein Morrison da, der hat ein Leben lang in China missioniert. Und an seinem Lebensende sind vielleicht, sagt er, 10 zum Glauben kommen. Und damals hat er gesagt, es wird 100 Jahre dauern, bis es 1000 Christen gibt in China. Aber dann, ein, zwei Generationen später, kam Hudson Taylor und dann waren es allein 1000 Mitarbeiter, die er in seinem Leben mit Hilfe von Gebet nach China gebracht hat oder geholt hat oder der Herr sie dahin geschickt hat, die dann das Land missioniert haben. Das war ein Mann, der auf Gott vertraut hat. Was Gott bestellt, das bezahlt er auch. Das war sein Motto. Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Danach lebte er. Er hat nie um Spenden gebeten. Sie haben keine Absicherung gehabt, sind alle im Vertrauen auf Gottes Verheißungen losgezogen nach China. Und sein bekannter Spruch, den er gesagt hat, Gottes Werk auf Gottes Weise getan, wird niemals Gottes Versorgung vermissen. Das ist ein schöner Satz, den sollte man sich merken. Gottes Werk auf Gottes Weise getan, wird immer von Gott versorgt werden. Da gibt es keine Not. Wir brauchen als Christen nicht betteln und keine Briefe schreiben, wer es tut. Der Herr möge ihn segnen, aber dem werden bestimmte Glaubenserfahrungen erspart bleiben. Das heißt nicht, dass man Überfluss hat, aber der Herr wird uns helfen, wenn wir auf ihn vertrauen. Und dazu macht dieses Buch Mut, auch in unserer Zeit, wo man damit gar nicht mehr so rechnet. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir nicht wenigstens ein paar von diesen Büchern unser Volk kriegen, dass ihr die an junge Leute weitergebt, schenkt. Ob ich jetzt einen Euro dafür zahlt oder gar nichts, das ist mir völlig egal. Sondern dass wir junge Leute zum Lesen kriegen. Die lesen nicht mehr, die starren nur noch in ihren Laptop oder sonst was sie haben und verblöden, weil sie keine Fantasie mehr haben, keine Ideen mehr haben. Sie werden berieselt von morgens bis abends und verlernen das Denken im Grunde und meinen, sie werden, weiß ich, schlau, wenn sie 1000 von Büchern auf ihrem Handy haben. Und das ist so wichtig, dass das neu auch wirklich Interesse geweckt wird. Und da müssen wir als Ältere vorangehen natürlich. Ich kann kein Buch empfehlen, was ich nicht gelesen habe. Ich kann nicht sagen, das ist ein gutes Buch und habe es nie gelesen, sondern ich muss begründen können, warum es gut ist. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, geht auf die jungen Leute zu, Jugendstunden und so weiter. Wir haben jetzt da 120 mitgebracht von den Büchern, wir haben aber bestimmt noch 1000. Wir schicken euch die gerne portofrei nach. Wenn ihr da einen Auftrag sehen könntet, einfach diese Literatur mitzuverbreiten. Das ist uns das Anliegen. Auch bei den anderen, die da sind, die Bücher, die teilweise ganz wertvolle Glaubenshilfen sind. Aber wir haben auch vor Jahren sehr hohe Buchproduktionen gemacht. Und die sind nicht alle weggegangen. Vielleicht vom Cover her manchmal auch ein bisschen altmodisch geworden. Sodass wir nicht möchten, dass sie einfach nur entseucht werden. Ja, das hat ein bisschen länger gedauert, wie ich gedacht habe, mit meiner Vorrede, aber vielleicht durfte ich euch das mal so mitteilen. Vielen Dank. Auch, dass man tatsächlich auch ein paar Männer sieht am Büchertisch. Also Faustregel ist 20% Männer, 80% Damen, die noch lesen und sich für Bücher interessieren. Aber hier haben wir doch auch einige Brüder festgestellt, die offensichtlich dafür auch Interesse haben. Das hat uns sehr gefreut. So, jetzt zu meinem Thema, wo ich jetzt auch nicht mal furchtbar viel Zeit habe. Aber ich bin froh, dass der Roger Spezialist ist in den ganzen Fragen. Wenn ich irgendwas nicht so ganz richtig erzähle oder schildere, dann wird er das in der Fragestunde heute Abend korrigieren. Ich bin kein Spezialist in Endzeitfragen. Ich habe andere Aufgaben und auch andere Dinge, die der Herr mir so aufs Herz gelegt hat. Aber das berührt auch ein bisschen unser persönliches Leben. Wir werden jetzt gleich in den nächsten 40 Minuten maximal nicht nur über Edom und über Moab sprechen und weite Blicke in die Weltgeschichte haben, sondern in unser eigenes Leben. Darum geht es nämlich bei dem Richterstuhl Christi. Das ist allerdings das letzte Bild von allen. Das sollte nicht am Anfang scheinen. Was machen wir jetzt? Ah ja, können wir alles zusammen. Ja, fangen wir damit an. Es geht um den Richterstuhl Christi. Und ich lese die bekannten Bibelstellen. Die könnt ihr dann, wenn ihr eine Bibel mit habt, mitlesen oder auch euch notieren. Denn wir alle werden vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden, Römer 14, Vers 10. Das ist der Richterstuhl Gottes mit diesem Aspekt Richterstuhl Gottes. Dann der Richterstuhl Christi, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden. Wir haben also in den Versen über den Richterstuhl Gottes einmal den Aspekt, es ist der Richterstuhl Gottes und auch, es ist der Richterstuhl des Christus. Der Jesus hat selbst gesagt in Johannes 5, Vers 22, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn übergeben. Und so finden wir also bei dem Richterstuhl Christi oder Richterstuhl Gottes diese beiden Aspekte, jawohl, Gott ist der Richter, aber der Jesus ist der ausführende Richter, vielleicht könnte man das so sagen, in den jeweiligen Gerichten, die kommen. Der Richterstuhl Gottes oder der Richterstuhl Christi, in 2. Korinther 5, Vers 10, war für Paulus immer ein wichtiges Thema. Darüber hat er viel gepredigt. Darüber hat er auch in den Briefen geschrieben. Aber vor allem, er lebte und diente im Bewusstsein dieses Tages oder dieses Gerichtes. Und das Bewusstsein sollte uns auch ganz persönlich heiligen, dass wir jetzt nicht nur über die Zukunft Bescheid wissen, was läuft da ab, sondern dass es einen Einfluss hat auf unseren Lebensstil. Wir finden im Neuen Testament, dass es drei Gerichtssitzungen gibt, die damit bezeichnet werden, dass wir den Richterstuhl Gottes oder Richterstuhl Christi haben, dass wir davor stehen werden, das heißt wir, verschiedene Menschengruppen. Und es ist also nicht so, dass das jetzt, wie es in vielen Gemeinden und Kirchen in der Vergangenheit, aber teilweise auch heute noch gelehrt wird, dass es nur einen jüngsten Tag gibt und dann werden eben alle Menschen vor Gott erscheinen und gerichtet werden, sondern es gibt verschiedene Gerichtssitzungen und da wollen wir ganz kurz nur eine Übersicht geben. Einzelheiten könnt ihr beim Roger erfragen. Das würde zu weit führen, wenn wir auf alles eingehen. Bin ich auch nicht kompetent für diese Fragen. Und das ist aber wichtig für diejenigen von euch, die ihr vielleicht nicht so in den bibeltreuen evangelikalen Gemeinden aufgewachsen seid, sondern in den Landeskirchen oder auch in manchen baptistischen Kreisen, wo man das nicht unterscheidet, sondern einfach an den jüngsten Tag immer noch glaubt, was man in der Reformationszeit, dann auch später und heute auch noch, teilweise auch unter bibeltreuen Christen, die eben sehr lutherisch oder calvinistisch geprägt sind, auch noch meinen, dass wir nur noch ein Ereignis haben, wo der Jesus wiederkommt, und dann werden alle Menschen gerichtet. Die versuchen das auch zu erklären mit Bibelstellen, aber haben dann eine etwas andere Brille auf wie wir. Und ich glaube schon, dass sie sich in diesem Punkt wahrscheinlich irren. Aber bei allem, was wir hier sagen, besonders was ich sage, bitte alles mit Vorsicht genießen, prüft das an der Schrift. Im Zweifelsfall immer den Roger fragen, der weiß das 100% besser. So, also drei Sitzungen haben wir dann zu ganz verschiedenen Zeiten und auch mit ganz verschiedenen Leuten. Ja, das ist einmal das Gericht der sogenannten Lebendigen. Wir haben eben schon im Vortrag von Roger da etwas von gehört, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn der Jesus wiederkommt auf diese Erde, um zu richten und so weiter, dann dieses Gericht der Lebendigen stattfinden wird. Vorgeladen sind dann alle Nationen, das heißt alle, die dann noch leben. Wir haben eben gehört, welche furchtbaren Gerichte kommen werden, wie viele Schlachten da geschlagen werden. Und die, die dann noch übrig bleiben, die dann noch leben, in dem Moment das Gericht der Lebendigen, die werden dann vorgeladen vor den Herrn Jesus. Und da haben wir dann drei Gruppen, die genannt werden. Einmal in dem Gleichnis in Matthäus 25, Vers 31 bis 46, wo der Jesus selbst davon spricht, von dem Thron der Herrlichkeit. Da sind einmal die Schafe zu seiner Rechten. Die rechte Seite ist ja in der Bibel, das wissen wir alle, immer die gesegnete Seite im Allgemeinen, die linke Seite mehr die negative Seite. Die Schafe zu Rechten, die Böcke zu Linken. Und dann tauchen da noch meine Brüder auf, von denen der Jesus spricht. Und das ist eben ja schon so ein bisschen deutlich geworden im Vortrag. Deswegen brauche ich da auch gar nicht viel drauf einzugehen. Das sind also die ins tausendjährige Reich kommen, das sind die Schafe, die gerecht gesprochen werden, die Böcke zur Linken in die ewige Verdammnis und dann werden noch meine Brüder erwähnt. Und das sind die versiegelten, wiedergeborenen Juden, die zum Glauben gekommen sind und die in der Drangsalszeit, in den furchtbaren Gerichten dieser Zeit auch weltweit evangelisieren werden. Und dann wird auch das erfüllt, was wir in Matthäus 24 auch lesen, das Evangelium wird verkündigt werden, alle Nationen und dann wird das Ende kommen. Also das bedenken manche von uns vielleicht auch nicht so sehr, dass die ganz massive Evangelisation dann beginnen wird von den wiedergeborenen Juden, die unter ganz großen Schwierigkeiten evangelisieren werden, aber in alle Welt ausstreuen werden und das Evangelium des Reiches wird dann verkündigt werden. Alle, die glauben, das sind dann diejenigen, die dann auch als Schafe zur Rechten in das tausendjährige Reich eingehen werden. Es wird eine furchtbare Zeit von Verfolgung sein. Auch das hat Rusche schon angedeutet. Die werden nicht kaufen und verkaufen können. Sie sind auf Gottes Hilfe und Versorgung angewiesen. Viele werden sterben, viele werden im Gefängnis sein. Davon spricht ja Jesus auch. Ihr habt mich besucht. Wen haben wir besucht? Wir haben dich gar nicht gesehen. Dann wird er Jesus sagen, jawohl, was ihr den geringsten meinen Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Also alle die Menschen, die dann das Evangelium hören, von diesen treuen Zeugen und von denen, die durch sie zum Glauben gekommen sind, haben furchtbare Schwierigkeiten, werden aber von recht vielen Leuten doch unterstützt, stehen selbst in Gefahr, dadurch auch denunziert zu werden und in Gefahr zu kommen, vielleicht getötet zu werden. Aber der Jesus wird das belohnen. Und das ist also ganz interessant, das zu wissen, dort an diesem Gericht der Lebendigen. Das wird stattfinden vor dem Beginn des tausendjährigen Reiches, wenn wir das richtig sehen. Und das Kriterium wird eben genau das sein, wie man sich verhalten hat, eben zu diesen treuen Zeugen in der Drangsalszeit, wie man reagiert hat. Und diejenigen, die da treu waren und die geglaubt haben und die vertraut haben und die vielleicht unter Lebensgefahr diesen treuen Zeugen geholfen haben, die werden in das tausendjährige Reich eintreten und die anderen eben als Verfluchte in das ewige Feuer. Das Gericht der Toten, das ist das, was viele Christen im vergangenen Jahrhundert mit dem jüngsten Tag gemeint haben. Das ist der große weiße Thron in Offenbarung 20, der Tag des Gerichts. Das ist die Auferstehung zum Gericht und vorgeladen werden alle verstorbenen Ungläubigen, die nun auferweckt, also mit einem Auferstehungsleib versehen werden, vor ihrem Richter stehen. Also das wird eine ganz tragische Situation sein, wo alle, die in den vergangenen Jahrhunderten verstorben sind, ohne an den Jesus zu glauben, die nicht wiedergeboren sind, kein ewiges Leben haben, mit ihrem Leib verbunden werden und dann gerichtet werden, vorgeladen werden vor dem Herrn, den sie geleugnet haben in ihrem Leben. Auch das ist ein Gericht, das sollte uns gut in Erinnerung sein und bleiben, dass jeder, der den Jesus nicht annimmt und hier stirbt in diesem Leben, eines Tages vor seinem Richter stehen wird. Der Zeitpunkt, wann das Gericht stattfinden wird, wo also eine Unmenge von Menschen aus den vergangenen Jahrhunderten vor dem Herrn erscheinen werden in einem Auferstehungsleib, ist nicht so ganz genau zu bestimmen. Wahrscheinlich nach der Zerstörung der alten Schöpfung, alter Himmel und alter Erde, und vor der neuen Schöpfung. Annehmen, ein Zitat von MacArthur fand ich ja ganz hilfreich, dieses Gericht findet statt in der unbeschreiblichen Leere zwischen dem Ende des alten Universums und der Schöpfung des neuen Himmels und der neuen Erde. Also nach dem tausendjährigen Reich, bevor der Herr neuen Himmel, neue Erde schaffen wird, möglicherweise oder wahrscheinlich, bist du einverstanden damit, Roger? Hundertprozentig sogar, naja, das ist ein gutes Zeichen. Da wird es wahrscheinlich stattfinden. Und ich fand das ganz gut ausgedrückt, in der unbeschreiblichen Leere zwischen dem Ende des alten Universums und der Schöpfung des neuen Himmels und der neuen Erde, wahrscheinlich wird dieses fürchterliche Gericht für die Menschen dort stattfinden. Das Gericht der Toten, also das ist der große Unterschied zum Gericht der Lebendigen, die also nach der Drangsalszeit übrig bleiben und von Gott gerichtet werden. Hier das Gericht der Toten, also viele Jahrhunderte später, soweit wir das verstehen. Das Kriterium, sie werden gerichtet nach ihren Werken, Offenbarung 20, Vers 12, wird das dann ausführlich erklärt. Und da gibt es nur diejenigen, die verurteilt werden, die verflucht sind, in die ewige Verdammnis, in die Hölle, in die äußerste Finsternis. Die Lehre, die leider heute auch immer mehr unter Evangelikalen verbreitet wird, in gewissen Kreisen, Gott sei Dank nur, dass mit dem leiblichen Tod die Seele, der Mensch ausgelöscht wird, wird hiermit widerlegt. Das stimmt also nicht. Adventisten glauben das und viele andere, einige Freikirchen auch. Die Seelenvernichtungslehre, leider auch einige sehr bekannte Theologen, John Stott zum Beispiel, der unbedingt evangelikal ist, auch manches Gute geschrieben hat, ist auch der Auffassung, dass die Seele nach dem leiblichen Tod vernichtet wird, also nicht mehr existiert. Gut, das ist ein sehr humaner Ansatz, manches Ärgernis aus dem Neuen Testament wegzunehmen, aber es stimmt leider nicht. Und das wird hier ganz deutlich, die ohne Christus gestorben sind, sie werden auferstehen und sie werden in die ewige Verdammnis gehen. Und das sollte auch uns wirklich einen Schrecken versetzen und unseren Eifer und unsere Liebe zu den Menschen anfachen, das Evangelium weiterzusagen, ihnen zu verkündigen. Paulus schreibt in 2. Korinther davon, dass er von der Furcht Gottes irgendwie betroffen ist. Er nennt es einen Schrecken, da wir den Schrecken des Herrn kennen. Oder anders übersetzt, die Furcht des Herrn, wie sehr er zu fürchten ist. Ich glaube, dass er daran gedacht hat, dass jeder von uns auch von dieser Furcht Gottes, von dem Ernst Gottes, von dem Herrn Jesus als Richter auch über unser Leben erfüllt sein müssten, gepackt werden müssen, um dann auch neu motiviert zu werden, selbst ein heiliges Leben zu leben, aber auch, um das Evangelium in dieser Zeit weiterzusagen, dass dann auch viele zum Glauben kommen. Ja, ein Volksgenosse von Roger und Miriam und auch unseren beiden Filmern hat dieses Buch geschrieben, überrascht von Furcht. Das ist der Natter, so nennt er sich. Das ist ein Künstlername, Nathanael. Sein Familienname ist denen aus der Brüderbewegung kommen sehr, sehr gut bekannt. Das ist ein YouTuber, der sehr, sehr viele mit seinen Sendungen erreicht. Crosspaint oder Crosstalk, vielleicht der eine oder andere hat davon schon gehört oder was mitbekommen. Der hat also vor einigen Wochen dieses Buch ausgegeben. Überrascht von Furcht, die sich auskennen in Literatur, die wissen, dass es einen ähnlichen Titel gibt von C.S. Lewis, überrascht von Freude. Und das ist praktisch so eine, nicht eine Ohrfeige, sondern eine Alternative, überrascht von Furcht. Denn er hat beim Bibelstudium, er hat ein ganz interessantes Leben hinter sich, auch mit Drogen und mit allem Möglichen, mit Pornografie, obwohl in einem sehr, sehr strengen, gläubigen Elternhaus aufgewachsen, in den Brüderversammlungen aufgewachsen, sogar schon auf Missionsfeldern in Indien gewesen, verstrickt in Pornografie und anderen Dingen. Er kennt also ein Doppelleben aus eigener Erfahrung und entdeckt dann wirklich die Furcht Gottes. Und damit erklärt er nicht nur, dass man Respekt hat vor Gott oder Achtung hat, sondern dass man wirklich weiß, wie Gott zu fürchten ist. Und er schreibt das vor allem für Jugendliche. Sehr provozierend. Sehr drastische Beispiele, eine jugendliche Sprache, auch so gestylt vom Inhalt her, aber wirklich so erwecklich, dass es auch für solche, die schon lange im Glauben sind, gut ist zu lesen. Ich habe es jetzt zweimal gelesen, sind ein paar Unschärfen drin, manchmal übertreibt er ein bisschen sehr, um was deutlich zu machen und um eine lesefaule junge Generation aufzuwecken, wird er manchmal sehr, sehr drastisch in seiner Ausdrucksweise. Aber ich finde es wichtig und gut, also gerade für die Eltern hier unter uns, deren Kinder nicht mehr lesen. Das Buch wird von vielen Jugendlichen gelesen, Gott sei Dank. Und behandelt genau dieses Thema der Gottesfurcht in unserem Leben. Auf eine sehr, sehr herausfordernde Weise. Kostet 7,20 Euro. Also wer es angucken möchte, der sollte das tun. Ja, das ist das letzte Gericht das, auf dieser Erde. Also das ist nicht die chronologische Reihenfolge, denn wir möchten ja vor allem auch heute über den Richterstuhl des Christus nachdenken. Das ist das dritte Gericht, das aber vor diesem Gericht der Toten stattfinden wird. Der Richterstuhl Christi oder auch der Richterstuhl Gottes als Preisgericht, so hat man das auch genannt. Ich lese noch einmal vor die Verse, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Das ist allgemein gehalten, das kann man auch anwenden auf die anderen Gerichte. Er sagt jetzt, alle Menschen müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Aber dann geht es auch konkreter in Römer 14, Vers 10 bis 12. Also ihr merkt, der Apostel Paulus hat viel darüber nachgedacht und geschrieben. Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Christi Gottes gestellt werden, Entschuldigung, so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Römer 14, 10 bis 12. Und dann in 1. Korinther 4 schreibt er an die Gläubigen in Korinth, so urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jedem sein Lob vor Gott werden. So, das ist also das Gericht, das uns jetzt ganz besonders auch beschäftigen soll für die restlichen Minuten, der Richterstuhl Christi als Preisgericht. Vorgeladen sind alle, die wiedergeboren sind, die zur Gemeinde gehören, zum Leib Christi gehören. Ort und Zeitpunkt mit großer Wahrscheinlichkeit nach der Entrückung der Gemeinde und vor dem tausendjährigen Reich, aber da gehen die Meinungen sicherlich auch ein bisschen auseinander, während wir im Himmel im Vaterhaus sind. Das Vaterhaus ist ein Thema für sich. Da wird nicht so sehr viel drüber geschildert, obwohl es für uns von größter Bedeutung ist. Wahrscheinlichkeit wird es in dieser Zeit stattfinden, wenn wir dann alle bei dem Herrn sind. Und dort geht es darum, dass unsere unerkannten und nicht vor Gott bekannten Sünden beurteilt werden. Und zwar wird es da vor allem darum gehen, dass unsere Taten, unsere Arbeit, unser Dienst für den Herrn geprüft wird. Zitat 1. Korinther 3, Vers 12 bis 15. So wird das Werk eines jeden offenbar werden, weil es in Feuer offenbart wird. Feuer als Güteprobe oder ja, Werkstoffprobe, könnte man auch sagen. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Und dabei wird es auch über unsere Motive gehen, warum wir was getan haben. Es wird um unsere Versäumnisse gehen, da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Jetzt nur eine ganz kurze Übersicht. Es wird auch um die Worte gehen, die wir gesprochen haben. Wir müssen von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden werden, werden wir Rechenschaft abgeben am Tage des Gerichts. Das gilt ganz allgemein, aber auch für uns Christen am Preisgericht. Das Urteil wird lauten, entweder Lohn, Lob, Ehre, Krone, Siegeskranz und so weiter oder Beschämung oder Schaden. Es geht also in keiner Weise um gerettet sein oder verdammt sein, sondern um offenbar werden. Es sind nur Gerettete, ewig Gerettete, die dort vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Und unser Leben, unser Denken, unsere Motive werden dort beurteilt. Gleich noch ein bisschen mehr darüber. Jetzt nur noch einmal zum Trost für alle, die vielleicht so ein bisschen Bedenken haben, wo der Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Deswegen reden wir auch gerne von einem Preisgericht, damit kein Missverständnis entsteht. Das sind Wiedergeborene, die ewig sicher und gerettet sind, aber deren Leben, deren Dienst geprüft wird. Anderer bekannter Vers, Römer 8, Vers 1, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Da gibt es keinen Urteilsspruch mehr drüber, sie sind gerettet. Es geht beim Preisgericht darum, dass alles offenbar wird, zwischen dem Herrn und einem jeden von uns und auch um ungeklärte Dinge zwischen uns Christen. Nur so ist ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn untereinander möglich. Darüber möchte ich gleich noch ein paar Worte sagen, wenn es die Zeit erlaubt, weil das doch sehr, sehr wichtig für unser praktisches Leben ist, gerade auch in der heutigen Situation. Und dann werdet ihr vielleicht auch diesen letzten Vers, der jetzt zitiert wird, ein bisschen besser verstehen oder aktueller finden. Wer wird den Herrn am meisten lieben, wem viel vergeben ist? Dazu jetzt noch ein bisschen mehr. Also ich darf jetzt noch ungefähr 20 Minuten, 25 Minuten maximal etwas sagen. Das ist alles nur bruchstückhaft. Ich möchte heute Nachmittag, so Gott will, dann ganz besonders auf unsere Aufgaben, auf unsere Begabung eingehen. Das spare ich mir jetzt, indem was ich sage, indem ich noch mal ganz kurz zusammenfasse. Es geht also bei dem Preisgericht nicht um Verurteilung, Verdammnis. Der Richter, unser Jesus, ist unser Retter, unser Stellvertreter. Als Glaubende sind wir gerechtfertigt, wir sind geheiligt, wir sind begnadigt, wir sind Kinder Gottes. Das ist unsere Position aus Gnade. Aber gleichzeitig sind wir auch Knechte, Diener unseres Herrn und Mägde unseres Herrn, Arbeiter Gottes. Und unser Dienst, unser ganzes Leben wird auf dem Prüfstand vor dem Herrn Jesus offenbar werden, geprüft werden. Darum geht es also. Wie vor einem Scanner, diejenigen, die viel unterwegs sind im Flugzeug, die wissen das, da wird man durchleuchtet. Ist oft eine peinliche Sache, weil alle Metalle und so weiter entfernt werden müssen. Und wer dann eine Prothese hat oder irgendwie verschraubt ist, da gibt es dann viel Krach da im Monitor bzw. in den Lautsprechern und dann wird man gründlich untersucht. Ein ganz schwacher Vergleich zu dem, was dann geschehen wird, wenn das Verborgene ans Licht kommt. 1. Korinther 4, Vers 5. Also das, was nicht zu sehen ist für andere, manchmal auch nicht für uns selbst, das soll offenbar werden vor dem Richterstuhl unseres Herrn Jesus. Im Prediger 12, Vers 14, der letzte Vers in dem Buch, da steht, Gott wird jedes Werk, sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Das ist wieder allgemein gehalten, aber jetzt speziell auch für uns wichtig, wenn es um das Preisgericht geht, ist ein Gericht über alles Verborgene. Das heißt, Unerkannte, die wir gar nicht erkannt haben aus Sünde, oder auch vor Gott nicht bekannte Sünde, und auch Sünde, Schuld Menschen gegenüber, die wir nicht bekannt haben, die sollen dort, das ist meine Sicht und ich denke, die der meisten Bibelausleger, die sollen da geklärt werden, offenbar werden. Warum? Da gibt es mehrere Gründe für. Ich glaube, dass man sagen kann, dass erst dann eine völlig ungetrübte Gemeinschaft mit unserem Herrn, mit unserem Gott möglich ist, wenn alle Dinge in unserem Leben, die nicht bereinigt sind, geklärt sind. Manchmal wird schon mal gesagt, jede Sünde trennt uns von Gott. Das stimmt nicht so ganz. Wenn wir wiedergeboren sind, dann sind wir Kinder Gottes und dann sind wir nicht getrennt von Gott. Aber unsere Beziehung zu Gott ist eingeschränkt oder betrübt. Betrübt nicht den Heiligen Geist, der in euch ist und so weiter, die Bibelstellen kennen wir. Also unsere Gemeinschaft, unsere innige Gemeinschaft mit dem Herrn wird durch jede Sünde natürlich belastet. Ist nicht so, als wäre nichts passiert, sondern wirft einen Schatten auf unser Leben. Und das ist eine ganz, ganz ernste Tatsache, die wir auch wissen müssen. Es ist wirklich schlimm, wenn wir als Christen sündigen, bewusst oder auch unbewusst, aber ganz besonders, wenn wir ganz bewusst Dinge dem Herrn gegenüber verschweigen und nicht bekennen. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, grenzt an Sicherheit. Das wird dort vor dem Richterstuhl Christi geklärt werden. Damit wir anschließend in der Ewigkeit im Vaterhaus eine völlig ungetrübte Gemeinschaft haben können, muss alles bereinigt werden. Vielleicht ein zweites Argument, damit auch ungetrübte Gemeinschaft unter uns Christen möglich ist. Ich brauche euch jetzt keine langen Vorreden hier, Ausführungen zu machen, Vorträge halten über den Streit in der Christenheit. Und ich meine auch unter denen, die wiedergeboren sind. Das ist so ein trauriges Kapitel der Kirchengeschichte. Ein paar Beispiele, wenn ich daran denke, wie die Reformatoren im 16. Jahrhundert die Täufer verfolgt haben, getötet haben, erdrosselt haben, in den Bodensee versenkt haben und so weiter und so weiter. Wann ist da mal Buße für getan worden? Also von den Reformatoren selbst wahrscheinlich kaum, weiß ich nicht. Aber das ist schon eine ganz belastende Geschichte. Und ich glaube, dass diese Dinge werden dort vor dem Richterstuhl des Christus aufgerollt werden. Den Täufern, da gab es ja auch extreme Typen drunter, auch Irrlehrer drunter, die manches verkündigt haben, was wirklich nicht in Ordnung war. Aber im Allgemeinen waren das treue Leute, die dem Herrn gehorsam wollten, auch mit der Glaubenstaufe, wurden dann von den Reformatoren zum Teil zumindest sehr, sehr brutal behandelt. Aber umgekehrt gibt es das auch, vielleicht nicht in dem Ausmaß, wenn ich daran denke, wie über Calvin, Johannes Calvin zum Beispiel, von bestimmten Autoren und Brüdern, teilweise ehemaligen Freunden von mir, gelästert wird, dem jede Gotteskindschaft abgesprochen wird. Wenn einer, der so etwas befiehlt, dass der Cervera damals, weil er die Trinität Gottes leuchtete, getötet wurde, bestraft wurde, das kann überhaupt kein Christ sein, die können nicht wiedergeboren sein. Und da finden wir auch viele Beispiele für, bis in unsere heutige Zeit, dass Schriften verfasst werden, dass ein Martin Luther, ein Johannes Calvin unmöglich Kinder Gottes sein können. Das ist natürlich auch verrückt und auch schlimm. Und ich denke, das sind nur extreme Beispiele dafür, was vor dem Richterstuhl des Christus geklärt wird. Also ich bin ziemlich überzeugt davon. Lass uns überraschen. Dann gibt es aber auch leider auch sehr unschöne Trennungen, auch in der sogenannten Brüderbewegung der Roger und seiner Familie und auch ich und einige von uns hier, irgendwie, wir sind ja aufgewachsen und wir wissen um diese traurige Trennung, die es gegeben hat im 19. Jahrhundert um 1848 oder 45, wo Georg Müller, der Mann des Glaubens mit den Waisenhäusern, weltweiter Mission und so weiter, großartiges Vorbild, sich dann mit dem bis dahin eng verbundenen John Nelson Darby, mehr ein Lehrer vor allem, der viele Bibelübersetzungen verfertigt oder mitgeholfen hat, fertig zu bringen, und der ein ausgezeichneter Theologe und Lehrer war, ein hingegebener Mann auch, die beiden haben sich leider auf Erden nicht versöhnt. Die sind auseinandergegangen wegen zwei verschiedenen Standpunkten in, wie ich meine, nicht elementaren Dingen, die hätte man klären können. Und dann hat es nochmal einen Versuch gegeben, nach vielen Jahren, dass John Nelson Darby nach Bristol gegangen ist zum Waisenhaus, zum Waisenvater Georg Müller und hat ihm gesagt, nachdem man in Bristol dort auch einige Dinge eingesehen und auch bedauert hat, was man falsch gesehen und beurteilt hat, jetzt wäre doch eigentlich wieder die Zeit da, wo man sich versöhnen könnte und wo man sich die Hand reichen könnte. Denn es hat dann einen Riss gegeben in der frühen Brüderbewegung, wo es tausende Versammlungen gab, allein in England. Es war eine gewaltige Erweckung. Da gab es wirklich einen Riss. Die einen, die also Georg Müller anhingen, das waren meist dann Geschwister, die auch missionarisch-evangelistisches Anliegen hatten. Andere wiederum, die zum großen Teil dann mehr die Theologie, Heilsgeschichte und so weiter verinnerlicht haben, sich damit beschäftigt haben, in zwei Blöcke gespalten wurden. Und jede Trennung hat ja nur Verlierer und brauchen Ergänzung. Und die, die sich gerade gegenseitig so nötig brauchen und ergänzen könnten, wurden getrennt. So, jetzt kam Darby zum Georg Müller und der hatte einen schlechten Morgen, nehme ich an. Auf jeden Fall hat er auf seine Uhr geguckt und hat gesagt, er hätte jetzt im Moment keine Zeit und es wäre so viel Ärger entstanden durch diese unsinnige Trennung. Er könnte sich für ein Versöhnungsgespräch, für ein Gespräch keine Zeit nehmen, hat sich dann verabschiedet. So sind die beiden auseinandergegangen. Ich weiß nicht, ob die sich noch einmal gesehen haben in ihrem Leben. Aber das sind alles Begegnungen und Trennungen gewesen. Ich glaube, diese Kapitel, die werden auch dort noch einmal aufgerollt werden. Und so können wir jetzt fortsetzen bis in unsere heutige Zeit, wenn ich an die Impffanatiker denke und an die Impfgegner denke, wie die sich zerfleischen teilweise, was für hässliche Briefe da angekommen sind, wenn man nur den anderen kleine Zugeständnisse macht, da wird man gleich als Verräter bezeichnet und dann spielt die Zahl 666 auch eine Rolle und diese Spritze und dergleichen mehr und die Krone und der Reiter mit den Pfeil und Bogen und ähnliches mehr, wo Brüder, die an sich wirklich dem Herrn folgen möchten, auf beiden Seiten, sich wegen solcher Auslegungsmöglichkeiten oder beurteilungspolitischen Beurteilungssichtweisen zerstreiten, so dass sie es nicht mehr aushalten in einer Gemeinde und sich trennen. Das ist Wahnsinn. Das ist furchtbar. Das ist der Feind. Und das ist schlimm. Und da müssen wir alles tun, dass wir, wenn es eben geht, hier auf der Erde schon Frieden schaffen und wirklich in einer versöhnenden Haltung, in einer Frage, wo man so und so denken kann, ohne dass man das Heil verliert oder ohne dass man da irgendwie große Kompromisse eingehen würde. Es sei denn, dass man das System, was dahinter steckt, hinter unserem Staat, unserem deutschen Staat, unter der Euro, wenn man das rechtfertigen wollte, da hätte ich natürlich auch mal Probleme. Ich denke, dass diese ganzen Dinge einfach auch eine Dressur sind, uns vorzubereiten auf ganz andere Maßnahmen, die viel schlimmer sind. Wenn die Bibel verboten wird zum Beispiel, nicken wir dann auch ab als brave Deutsche und stehen stramm? Und das ist doch die große Gefahr, nicht Corona. Spritze ja oder nein. Ich bin nicht geimpft und habe es auch nicht vor zu tun, aber wenn jetzt eine Impfung käme, wo ich Vertrauen zu hätte, dann würde ich das natürlich tun. Und ich sage immer, klar bin ich geimpft gegen Tollwut und gegen Masern. Und ich habe doch nichts gegen Impfen an sich. Wenn es vernünftig ist, soll man es machen. Und Freunde von mir haben sich impfen lassen, um überhaupt nach Kuba zu kommen und andere Länder. Das ist doch kein Problem. Aber der Teufel schafft es, aus diesen Meinungsverschiedenheiten solch einen Zank zu veranstalten, der die Gemeinden auseinandertreibt. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber bei uns in Deutschland gibt es da leider viele ganz traurige Beispiele für. Wir müssen wirklich alles tun, dass das nicht weiter so bleibt, sondern aufeinander zugehen. Da gibt es zig andere Beispiele für. Ich muss auf die Uhr gucken, um noch ein bisschen weiterzumachen. Dieses Preisgericht wird wahrscheinlich keine Massenveranstaltung sein, das ist jetzt eine Annahme von mir. Da wird also nicht so ein Pauschalurteil über alle ausgesprochen, sondern wir haben die Bemerkung in Römer 14, Vers 12, jeder wird für sich selbst vor Gott Rechenschaft ablegen. Jeder für sich selbst. Das kann man natürlich nicht erklären. Wir sind dann in der Ewigkeit in einer anderen Dimension. Zeit wird da keine Rolle mehr spielen, ist für uns unvorstellbar, wie das dann sein wird. Aber für Gott ist das sicherlich kein logistisches Problem, dass jeder von uns, also wahrscheinlich doch Milliarden von wiedergeborenen Christen, alle einzeln vor Gott treten werden. Ob wir dann in Gegenwart aller Wiedergeborenen dort gerichtet werden, durchleuchtet werden und jeder einzelne von uns wird von allen dann auch gesehen, wie er wirklich ist, oder ob das nur in Gegenwart der Beteiligten geschehen wird, Darby und Müller meinetwegen, die dann da beide stehen werden, werden sich dann da vertragen, mit Sicherheit. Das schreibt die Bibel nicht eindeutig, aber ich glaube schon, dass alle Beteiligten doch davon Kenntnis bekommen und dass einfach dadurch die Dinge wirklich von Gott klargestellt werden und wir die Möglichkeit haben, Dinge dort einzusehen und auch zu bekennen. Was wird beurteilt? Einmal lesen wir in den Briefen des Paulus unsere Werke, das haben wir schon zitiert, was er im Leib getan hat, ob Gutes oder Böses. Es geht also um unsere Taten. Es geht um unsere Lebenszeit, unsere Lebensziele, unsere Intelligenz, unsere Begabung. Da spreche ich dann, so Gott will, heute Nachmittag ausführlich drüber. Jeder von uns hat eine Geistesgabe mindestens bekommen, für die er Rechenschaft ablegen muss. Ein ganz wichtiges Thema. Wie gehen wir mit unserem Geld um? Wie gehen wir mit unserem Körper um? 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Wisst ihr nicht, dass euer Leib, das sagt er den Wiedergeborenen, der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer Selbst seid? Ihr gehört euch nicht selbst, sondern ihr seid Gottes Eigentum. Ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Und wenn wir das nicht realisieren und wenn wir so tun nach einer angeblichen Bekehrung, dass wir wohl dem Herrn unsere Sünden gebracht haben, aber unser Leben so weiterleben, dann müssen wir doch eine Frage stellen, ist da wirklich Wiedergeburt, hat die stattgefunden? Ist neues Leben da? Ist der Heilige Geist in dem Leben der Betreffenden, wird er sichtbar in irgendeiner Weise? Unser Leib ist ein Eigentum Gottes. Wir gehören nicht uns selbst, sondern sollen vom Heiligen Geist geleitet werden, der in uns wohnt. Und deswegen darf Alkohol und Drogen, Psychopharmaka, Nikotin, Pornografie und so weiter, ist nur ein paar Beispiele für eine Latte von Dingen, die uns beschäftigen können, begeistern können und die uns auch binden können. haben wir Verantwortung für. Wir können mit unserem Körper nicht machen, was wir wollen. Er gehört dem Herrn. Wenn ich nur daran denke, an Kindesmissbrauch, auch gerade in unseren konservativen Kreisen, was in den letzten Jahren da alles hochgekommen ist und welche Dunkelziffern es da gibt, weil bestimmte Brüder, vielleicht auch Schwestern, nie gelernt haben, Sexualität unter Kontrolle zu halten, sich erlaubt haben, schmutzige Fantasien zu haben, für die wir verantwortlich sind. Die Gedanken sind nicht frei, unsere Fantasien auch nicht. Auch dafür werden wir vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Schmutzige Fantasien, die man heimlich pflegt und oft nach außen hin Strenge und Gesetzlichkeit praktiziert. Das ist eine solche traurige Geschichte. Ich habe im vergangenen Jahr einen Bericht gekriegt aus Übersee von einem Freund von mir, über einen Freund von mir, den ich über 25 Jahre kenne, Pioniermissionar, hingegeben, exzellenter Lehrer und Evangelist, Vorbild. Thema in den vergangenen Jahrzehnten war immer in seinem Dienst Heiligung und Heiligkeit Gottes und Heiligkeit in unserem Leben. Und plötzlich kommt ein Brief an mit 10 Unterschriften aus verschiedenen Gemeinden. Er hat jahrelang Frauen missbraucht und Mädchen missbraucht. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Ich frage mich selbst, wie kann das sein, dass ich das nicht gemerkt habe? Wir haben den unterstützt. Wir waren Freunde. Das ist nur ein Beispiel unter vielen. Einige von euch haben das ja im letzten Jahr mitgekriegt, wer alles in Sünde gefallen ist. Die bekannten Autoren sind, Bestseller-Autoren sind Zacharias, Joshua Harris und so weiter und so weiter. Viele junge Leute haben sich nach dem gerichtet, ungeküsst und doch kein Frosch. Und jetzt marschiert er am Anfang so einer Lesben-Schwulen-Parade und entschuldigt sich bei allen Schwulen und Diversen, dass er jemals etwas gegen sie geschrieben hat und so weiter. Ja, liebe Leute, das steckt in uns drin, wenn Herr uns nicht bewahrt. Und wenn wir unsere Fantasie nicht mit Gottes Kraft wirklich auch beherrschen und reinigen und vor dem Herrn offen leben, das sind alles Dinge, wo ich glaube, dass wir vor dem Richter des Christus darüber Rechenschaft ablegen werden. Und was für mich eben so besonders erschütternd war, dass oft gerade Brüder, die gerade die Heiligkeit Gottes betont haben, genau in diesen sexuellen, furchtbaren Sünden gelebt haben, oft lange Zeit. Als würde man da irgendwas kompensieren. Das ist wirklich ein Jammer. Schuldig vor Gott, manchmal vor den eigenen Frauen, vor Töchtern. Man hat eine Decke des Schweigens darüber gedeckt. Viele Ehefrauen oder viele Töchter wagen auch nicht darüber zu sprechen oder auch das mal Brüdern zu sagen oder irgendwie das ins Licht zu zerren. Es wird alles dunkel gehalten. Und wie viel Schuld liegt da begraben, was wieder aufgedeckt werden wird. Dann auch unsere Versäumnisse. Ein ganz großes Thema. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also nicht nur, was wir aktiv Böses getan haben, sondern das Gute, was wir unterlassen haben zu tun, wird uns anklagen und da werden wir auch Rechenschaft drüber ablegen müssen. Wenn jemand einen Bruder Mangelleiden sieht und verschließt sein Herz, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Was machen wir jetzt zur Zeit Ukraine und andere Situationen? Wir sind schuldig, ich zitiere nur einfach, einander die Füße zu waschen. Wenn wir es nicht tun, machen wir uns schuldig vor Gott und Menschen. Wir sind schuldig, die Schwachheiten oder der Schwachheiten der Schwachen zu tragen, Römer 15. Die Männer sind schuldig, ihre Frauen zu lieben. Wie viel Schuld in meinem Leben? Das habe ich in den letzten Jahren schmerzlich gemerkt, wie ich da völlig versagt habe und habe gar nicht die Bedürfnisse und Wünsche und meine Pflichten als Ehemann klar gesehen und dann auch aktiv daran gearbeitet, auf meine Frau einzugehen, sie zu ehren und so weiter und so weiter. Sie war für mich eine Mitarbeiterin, die ich liebte, natürlich, aber wir wollten für den Herrn da sein und auch unter diesem Vorzeichen, da kann man sich so schuldig machen, das ist mir klar geworden. Ihr seid schuldig, eure Frauen zu lieben. Elia, der heiratet bald. Denk daran und warte nicht damit, bis du so alt bist wie ich, dass dir das bewusst wird, welche eine Verantwortung und Pflicht du da hast, was der Herr von dir und von uns allen erwartet. Wir sind sogar schuldig, für unsere Brüder das Leben hinzugeben. 1. Johannes 3, Vers 16. Auch die Verse kennen wir gut. Das sind alles Dinge, die der Herr von uns erwartet und die wir zum großen Teil nicht getan haben. Auch das wird dort geklärt werden. Unsere Motive. 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3. Alles, was nicht aus Liebe getan wird, ist Sünde. Es können noch solche Heldentaten sein. Wenn es nicht aus Liebe getan wird, dann ist es Schuld. Alles, was nicht aus Glauben ist, Römer 14, Vers 23, ist Sünde. Man kann evangelisieren aus Neid und Streit, Philipper 1, Vers 15. Man kann Gott dienen aus Ehrgeiz. Auch dafür haben wir Beispiele im Neuen Testament, um Menschen zu gefallen. Paulus sagt, wenn ich noch Menschen gefiele, wäre ich Christi Knecht nicht. Anerkennungssucht. Wie viel ist daraus gemacht worden, nach außen hin wunderbar. Und doch ging es nur um die eigene Ehre, dass man sich selbst in den Mittelpunkt stellen wollte, dass man auch im Gebet gesehen und gehört werden wollte. Das war nicht nur bei den Pharisäern so, auch bei uns. Der große, wahrscheinlich größte Evangelist der Kirchengeschichte, George Whitefield, der hat einmal im Voraus schon, er ist ja recht früh heimgegangen, seinen Grabstein bestimmt. Da sollte draufstehen, George Whitefield, hier ruht George Whitefield. Was für ein Mensch er war, wird der jüngste Tag offenbaren. Der dachte noch an den jüngsten Tag, das war im 18. Jahrhundert so üblich. Aber ihm war klar, was die Menschen von mir halten, vor zigtausenden im freien Himmel gepredigt, tausende und abertausende sind für ihn zum Glauben gekommen. Aber was für ein Mensch ich wirklich war, das wird der Gerichtstag Gottes offenbaren. Fand ich sehr gut. So, der Roland steht schon an der Tür und droht. Darf ich noch ein schönes Zitat vorlesen von George Whitefield, von Georg Müller, Entschuldigung. Kann man nachlesen, auch in der Biografie über ihn. Er wurde im hohen Alter einmal gefragt, was ist das Geheimnis Ihres Dienstes für Gott? Dann antwortet er, es gab einen Tag, an dem ich starb, völlig starb, antwortete er. Und als er sprach, beugte er sich tiefer und tiefer, bis er fast den Boden berührte. Und dann fuhr er fort, starb für Georg Müller, für seine Meinungen, für seine Wünsche, für die Anerkennung und Urteile der Menschen. Er starb selbst für die Anerkennung oder Beschuldigten meiner Brüder und Freunde. Und seitdem habe ich danach getrachtet, mich selbst nur Gott gegenüber bewährt zu zeigen. Wie schön ist das, wenn ein Bruder, eine Schwester in diesem Alter das so sagen kann, dass man nur einen Wunsch hat, dass man sich Gott gegenüber bewährt zeigt und daran denkt, wie denkt Gott über mein Leben? Alle andere Anerkennung, alle Wünsche, alle Erfolge spielen dann keine Rolle mehr. Ja, unsere Versäumnisse. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihm nur Herr sein ließest, ganz und gar? Das haben wir früher oft gesungen als Refrain von einem Lied. Was wäre das schön? Unsere Worte. Bei der Menge der Worte fehlt die Übertretung nicht, Sprüche 12. Wir müssen Rechenschaft über jedes unnütze Wort ablegen, am Tag des Gerichts, Matthäus 12. Negatives Reden über andere. Ja, schenke der Herr, dass wir das wirklich mitnehmen und dass wir jetzt nicht nur aus dieser Woche rausgehen und neue Visionen und Erkenntnisse haben, sondern dass wirklich unser Gewissen, unsere Herzen, unser Leben ausgerichtet wird auf diesen Tag, wo wir vor dem Herrn stehen werden. Dass die Liebe des Christus uns drängt, 2. Korinther 5, und dass der Schrecken des Herrn, wie sehr der Herr zu fürchten ist, uns auch antreibt, in Gottesfurcht unseren Weg zu gehen, ebenfalls 2. Korinther 5. Vielleicht ein letztes Wort von Will MacDonald aus dem Buch Seine Spur folgen. Da schreibt er ein Kapitel über unseren Umgang mit Worten. Niemand hat etwas gegen ein bisschen sauberen Humor. Aber die Wahrheit ist, dass zu viel Leichtfertigkeit zu einem Verlust an geistlicher Kraft führt. Der Heilige Geist wurde oft in Versammlungen durch einen Schwall von lustigen Geschichten gelöscht. Unterhaltende Anekdoten haben die Ernsthaftigkeit eines Aufrufs des Evangeliums zerstört. Wir sind nicht berufen, Komiker zu sein. Das wird auf wenige von uns zutreffen, aber das ist ja auch eine Tendenz, oft bei vielen bekannten, begabten Verkündigern, dass man sehr schnell neigt zu oberflächlichen Witzeleien und ähnlichem Gerede. Paulus warnt, dass keine faulen Worte aus unserem Mund kommen, dass wir auch darauf achten und dass wir die Bitte des Davids in Psalm 19, den letzten Vers, wirklich auch mitnehmen. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Herr, mein Erlöser, glaube ich, so schreibt er da im letzten Vers. Ja, das ist mein Wunsch, dass wir das mitnehmen. Vielen Dank für die Geduld. Jetzt haben wir noch 1 Minute, 2 Minuten für den Roland. Herzlichen Dank für euer Zuhören. Fortsetzung, gerade was unsere Aufgaben betrifft, dann heute Nachmittag. So Gott will.